Deine Stadt und deine Gemeinde. Und ich freue mich, dass wir uns heute ein spezielles Thema anschauen können, ein Nehemia-Spezial, der Bund Gottes mit Israel. Ich finde es ein total spannendes Thema. Und da werden wir uns heute vieles anschauen. Wir schlagen einen ziemlich großen Bogen. Und damit unsere Gehirnzellen vorher nochmal richtig aktiv werden, möchte ich die Predigt heute mal humorvoll beginnen mit einem traditionellen jüdischen Witz. Also, der Rabbi von Chicago ist ein leidenschaftlicher Golfspieler. Und ich teste gerade noch den Presenter. Jetzt mag er auch. Der ist ein leidenschaftlicher Golfspieler und leider hat es die ganze Woche geregnet. Schlimmes Wetter, Donner, nur Regen und er konnte die ganze Woche leider keinen einzigen Tag Golf spielen. Doch dann am Schabbatmorgen endlich strahlender Sonnenschein, wunderschönes sonniges Wetter. Aber leider ist ja am Schabbat Golfspielen verboten. Da steckt der Rabbi jetzt echt in einer verzwickten Lage. Was soll er tun? Und er schaut nochmal aus dem Fenster und hadert mit sich. Der Rasen glänzt, kein Wind, einfach perfekt. Und 5 Minuten später steht er auf dem Golfplatz, natürlich gut getarnt, die Mütze tief ins Gesicht gezogen, damit ihn keiner erkennt. Zielt auf das Loch und im Himmel rennt derzeit ein Engel zu Gott und sagt: Gott, siehst du das? Das darf der doch nicht. Du musst ihn bestrafen, der darf nur nicht am Schabbat Golf spielen. Und Gott sagt, keine Sorge, der wird seine Bestrafung erhalten. Und der Rabbi nimmt Schwung und trifft mit einem Schlag direkt ins Loch. Und der Engel ist ganz entsetzt. Gott, hast du es gesehen? Ich denke, du wolltest ihn bestrafen. Und Gott sagt, ganz ruhig, wem soll er das denn jetzt erzählen? Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns heute Morgen deinen Bund mit Israel anschauen können. Danke, dass es so ein besonderes Thema ist, was dir auf dem Herzen liegt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen mit hineinnimmst, dass wir ein Stück weit von dem verstehen können und erleben können, was dein Anliegen ist mit dem Volk Israel. Und dass wir uns da auch einfach richtig einordnen in die Sache. Danke für deine Gnade darüber. Amen. Wir sind da momentan unterwegs im Buch Nehemia. Wir hatten uns die letzten Sonntage das erste Kapitel angeschaut, wie Männer aus Juda Nehemia im entfernten Susa antreffen und ihm von der zerstörten Stadtmauer Jerusalems berichten. Und wir haben dann gesehen, wie Nehemia das ins Gebet treibt. Und dann hat Gott in ihm den Wunsch geweckt, die Stadtmauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Und wir haben uns angeschaut, wie Gott ein großes Werk in den Menschen beginnt. Da geht der Nehemia mit seiner Not ins Gebet oder können wir mit unserer Not, mit unserer persönlichen Not ins Gebet gehen. Gott begegnet dann unserer Not und dann kann Gott seine Not in unser Herz legen. Und das war Gottes Not, was wir lesen im Nehemia 1, Vers 3. Die übrigen von der Gefangenschaft sind dort im Land in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerstört und seine Tore mit Feuer verbrannt. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum ist Gottes Not darüber so groß? Welche Bedeutung hat überhaupt Jerusalem für Gott? Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. Und in der Bibel lesen wir ja, dass David die Stadt Jerusalem einnimmt. Und sein Sohn Salomo baut dann den Tempel dort. Und Jerusalem wird damit zum Ort der Gegenwart Gottes. Ein Ort der Gnade und der Versöhnung. Vor allem aber ist Jerusalem damit ein Ort und ein Zeichen vor der Welt der Treue Gottes. Und diese Treue Gottes, die kommt aus dem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Der Bund, der schon ganz früh, ganz vorne in der Bibel beschrieben wird und der bis heute gilt. Und das ist unser heutiges Thema, das wollen wir uns heute näher anschauen. Und das ist einfach auch ein Thema, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Es ist ein Stück weit so, wie es Roland gesagt hat. Wenn wir mit Gott in Kontakt sind, dann kann Gott seine Dinge, seine Not in unser Herz legen. Und das ist einfach ein Thema, was er mir persönlich aufs Herz gelegt hat. Los geht's in der Bibel mit der Erwählung Israels schon sehr früh. Und zwar lesen wir schon vom Abrahamsbund in 1. Mose 15. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und um deinen Nachkommen nach dir. und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Ich meine, Gott gibt hier Abraham wirklich eine tolle Verheißung. Er wird einen ewigen Bund aufrichten. Abraham wird mit einer großen Nachkommenschaft gesegnet. Und das Land wird zum ewigen Besitz gegeben. Der Bund ist auch bedingungslos. Gott stellt da keine Bedingung, sondern ist einfach eine einseitige Verpflichtung an Abraham. Im 2. Mose lesen wir dann vom Mosebund, bei dem Gott erneut einen Bund mit Israel schließt und es heiligt. Da steht: Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Auch hier haben wir wieder tolle Versprechungen. Ja, ihr sollt mein Eigentum sein, ihr sollt eine heilige Nation sein, aber trotzdem kommt hier was Neues mit dazu. Der Bund ist nämlich zum ersten Mal an Bedingungen geknüpft. Wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann werden Dinge geschehen. Es ist dann im Nachgang so, dass Israel es gar nicht schafft, seinen Teil des Bundes einzuhalten, eine heilige Nation von Priestern zu sein. Die fielen ja immer wieder von Gott ab. Wir lesen es ja in der ganzen Bibel. Sie wandten sich anderen Göttern zu. Ging ja schon sehr früh los. Ich meine, Mose kam gerade mal vom Berg Sinai runter mit den Gesetzestafeln. Schon war unten das Volk am Tanzen um das goldene Kalb. Mose bat für das Volk um Vergebung und Gott war ihnen gnädig. Aber trotzdem sehen wir schon sehr früh in der Geschichte und auch immer wieder danach, dass Gott da wirklich ein Dilemma hat. Er hat mit Abraham einerseits den ewigen Bund geschlossen und mit einer einseitigen Verpflichtung, und trotzdem besteht auch der Mosebund. Und der hat Bedingungen, dass Israel seinem Teil der Bedingungen nachkommen muss. Die Frage ist ja, wie begegnet Gott jetzt diesem Dilemma? Und wir lesen dann vom neuen Bund in der Bibel. Gott schickt Jesus Christus als Messias auf die Erde, der einen neuen Bund einsetzt. Wir lesen da zum Beispiel in Matthäus 26 davon, als Jesus das Abendmahl einsetzt. Da steht: Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach: Trinket alle daraus, denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Interessant finde ich darin, dass auf diesen neuen Bund auch schon in den Propheten im Alten Testament Bezug genommen wird. Beispielsweise in Jeremia 31 lesen wir davon, wo steht: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit meinem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, welche meinen Bund gebrochen haben, sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel machen werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich lese eigentlich raus, dass das, was sich in Jesus erfüllt hat, dieser neue Bund, dass der eigentlich schon im Alten Testament vorausgesagt wurde, dass es Gottes Plan von vorher, von früher schon einfach war, dass der Messias auf die Welt kommen soll, um einfach auch diesen neuen Bund mit Israel zu schließen. Wenn wir hier auch lesen vom Gesetz in das Innere legen und auf ihr Herz schreiben, dann finde ich da übrigens spannend, dass es da im Johannes 14, Vers 26 eine sehr interessante Parallele gibt. Da steht nämlich: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Genau das, was Gott eigentlich auch Israel im Jeremia verspricht, so wie uns der Heilige Geist das Gesetz, das, was wir gelehrt bekommen sollen, in unser Inneres legt, so ist das auch in Jeremia 31 beschrieben. Trotzdem, wir wissen davon, nimmt ja das Volk Israel Jesus nicht als Messias an. Und das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte, weil es eben von Gott der Plan war, dass es so geschieht, dass der Messias gesandt wurde für Israel, aber sie nehmen ihn nicht an. Und Paulus schreibt dazu in Römer 10: Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ich war jetzt ja schon vielfach in Israel und ich kann euch nur bezeugen, diese Ernsthaftigkeit und dieser dieser Eifer, den habe ich in Israel echt schon oft erlebt. Ich kenne wirklich wenige Menschen, die so von ganzem Herzen versuchen, die Gebote zu halten, die einfach sagen, das ist mir von Gott gegeben. Es ist für sie gar keine Frage, ob man sich daran hält. Es ist einfach, die suchen Gott von ganzem Herzen und versuchen wirklich das zu tun, was er von ihnen möchte. Und trotzdem sagt Paulus, sie haben nicht die richtige Erkenntnis. Und das ist einfach was sehr Tragisches. Ja. Und natürlich ist die Frage, warum ist das Ganze denn dann so passiert? Und in Römer 11, Vers 8 lesen wir dazu, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören. Dem Volk Israel sind also die Augen verschlossen, damit das Heil zu den Nationen kommt, zu den Heiden kommt. Wie er in Römer 11 schreibt, sondern durch ihren, also durch den Fall Israels, ist den Nationen, also uns, die alle Nichtjuden sind, das Heil geworden. Und damit hat sich das Evangelium eigentlich erst ausgebreitet in die ganze Welt, bis hier nach Stuttgart, ja, mit E auf der Straße, mit Gemeinde. Dadurch ist es eigentlich erst geworden, ja. Was ich aber einen ganz entscheidenden Punkt finde, und ich glaube, das ist wirklich was wir für uns alle prüfen müssen, ist, dass diese Erwählung der christlichen Gemeinde oder die Entstehung der christlichen Gemeinde, die löst in keiner Weise die Erwählung Israels ab. In gar keiner Weise. Und wir lesen dazu in Römer 10, da beschreibt Paulus die Situation als einen Ölbaum, ja, wo wir als Christen aus den Heidennationen eingepfropft sind. Und er warnt uns auch davor, uns gegen die natürlichen Zweige zu überheben, also gegen die, die schon vorher den Bund mit Gott hatten, bevor wir ihn hatten. Dann rühme dich nicht gegenüber den Zweigen, rühmst du dich aber gegen sie, dann sei dir bewusst, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das finde ich einen ganz starken Vers. Aber wichtig ist mir trotzdem an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, dass die Juden jetzt nicht einen anderen Heilsweg haben zu Gott als durch Jesus, als Messias. Ja. Steht ganz klar in der Bibel, auch in Römer 10, Paulus schreibt das, dass alle denselben Herrn haben, Juden und Griechen. Also Griechen ist einfach so der Sammelbegriff für alle Nichtjuden. Ja. Alle haben denselben Herrn. Das ist nochmal ganz entscheidend. Also die Erwählung ist nicht abgelöst, aber wir haben alle denselben Herrn, müssen also alle Jesus als unseren Messias annehmen. Das war jetzt so ein bisschen ein kleiner Ausflug in die Theologie, mal so der biblische Bogen darüber. Ganz entscheidend finde ich es trotzdem an der Sache, dass wir nicht stehen bleiben. Ich meine, die Sache ist ja wirklich, wo stehen wir und was bedeutet das eigentlich für uns? Weil nur dann wird die Sache eigentlich praktisch. Sonst ist es ja nur theoretisches Wissen dazu. Also wo stehen wir? Was ist unsere Aufgabe? Und auch wenn Israel Jesus als Messias heute noch nicht angenommen hat, oder zumindest nicht zum großen Teil, ich meine, es gibt vielleicht gerade mal so 15.000 bis 20.000 jesusgläubige Juden in Israel, unter, ich weiß nicht, 4-5 Millionen Juden vielleicht insgesamt, die allein in Israel leben, natürlich gibt es auch weltweit noch welche. Trotz dieser Sache hat ja Gott weiterhin einen Plan mit Israel. Und wenn wir da in die Bibel schauen, dann finden wir da ein paar ganz spannende Themen für uns als Christen, wie wir darauf eigentlich reagieren sollen, was da unser Auftrag denn ist und wie wir mit Israel umgehen sollen. Eine Stelle, die ist ziemlich weit vorne in der Bibel, auch im 1. Mose 3, Vers 12. Und das ist die Stelle, wo Gott Abraham beruft, in ein fremdes Land loszuziehen. Und dort steht, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Vielleicht ist uns das manchmal gar nicht so bewusst, aber es ist tatsächlich so, dass Israel ein Segen für die Welt ist. Ja? Ich meine, manche denken dir vielleicht an Lebensmitteltechnik, an Oliven und Orangen. Und das ist auch gar nicht so falsch. Ja? Aber nun bin ich persönlich ja nicht so der große Obstesser. Und Orangen ist nicht so meine Welt. Ja. Ich bin ja mehr so in der IT zu Hause. Und da kann ich euch nur sagen, ist richtig was los in Israel. Da ist wirklich Hightech am Start. Und da will ich euch einfach mal einen kleinen Einblick geben. Israel hat allein in der IT schon eine Unmenge an technischen Errungenschaften erzielt. Und ich weiß nicht, ob euch das schon bewusst war, aber in Israel wurde zum Beispiel ICQ erfunden, ja? Und Voice over IP, VPN, der USB-Stick, die Bildübertragung vom Mars für die NASA, die schluckbare Kamera zur Untersuchung des menschlichen Körpers, also einmal durch. Und manche von euch haben es vielleicht mitgekriegt, es sind auch einige, die hier bei der großen Firma mit dem Stern arbeiten. Uns beschäftigt das ja alle, das Thema. Da gibt es eine israelische Firma, die heißt Mobileye und die entwickelt Prozessoren für die Bilderkennung zum autonomen Fahren. Und die wurde vor wenigen Wochen von Intel zum Beispiel gekauft für schlappe 15 Milliarden US-Dollar. Interessant finde ich auch, dass es in Israel beispielsweise 5000 Startups gibt. Das ist eines auf 1700 Einwohner. Und ich finde es enorm, was da für ein Segen von einem Land ausgeht. So ein Land, was irgendwie so einen Erfindergeist hat, was so einen Überlebensgeist hat und wie das ein Segen für die Welt sein kann. Ich will segnen, die dich segnen. Im Dezember 2016, also vor einem knappen halben Jahr, war ich beispielsweise bei der deutsch-israelischen Industrie- und Handelskammer in Tel Aviv. Und es ist erstaunlich, dass praktisch alle westlichen Firmen in Israel tätig sind. Die forschen dort, die entwickeln dort. Und natürlich sind das die großen amerikanischen, ja. Google, Apple, Microsoft, Intel. Aber auch die Deutschen. Die Autobauer, klar. Die Telekom, SAP, RWE, Siemens, alle sind dort. Ich war beispielsweise im Dezember auch bei einer Firma in Israel, die fertigt Alufensterrahmen für Roto in Leinfelden, echter Ding. Sehr spannend. Und der Bereich, in dem ich beim Daimler arbeite, manche haben es ja vielleicht schon rausgehört, der hat vor einem halben Jahr einen Innovation Hub in Tel Aviv eröffnet. Und aus geistlicher Sicht, wenn ich mir diese Mosestelle so anschaue, kann ich nur sagen, die werden davon profitieren. Sie werden dafür gesegnet werden. Und auch Israel ist dafür gesegnet mit Aufträgen, mit Arbeitsplätzen. Und ich meine, das eine sind ja die Firmen, ja, ob die jetzt mit Israel in wirtschaftlichen Kontakt treten, ob die da Austausch haben oder auch als Land, wie wir Wirtschaftsbeziehungen pflegen. Aber ich glaube, dieses Segnen, das gilt auch für uns ganz persönlich. Ja. Vielleicht kann jetzt nicht jeder gleich hinfliegen und irgendwas tun. Aber ich glaube, wenn wir Israel segnen im Gebet, in Gedanken, dann kann schon viel passieren und ich glaube, das ist wirklich was, wo uns Gott dazu aufrufen möchte. Ein weiterer Auftrag findet sich in Jesaja 40, Vers 1. Haben manche von euch vielleicht auch schon mal gehört. Dort steht, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und da frage ich mich einfach, könnten wir die sein, die Gott vielleicht meint an der Stelle, dass wir das Volk Israel trösten sollen? Ich meine, Gott spricht ja hier zu einer dritten Partei, ja. Also es gibt Gott, es gibt das Volk Israel und wer sind dann die anderen, die Israel trösten sollen? Ich persönlich glaube ganz fest, das ist ein Teil unseres Auftrags, ganz praktisch. Ja. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir dieses Jahr im Sommer wieder einen Einsatz machen nach Israel. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht vom Einsatz von vor 2 Jahren. Und da geht es uns einfach darum, dem Volk Israel ganz praktisch zu helfen. Ja. Durch Renovierungen von Wohnungen, ihnen einfach zeigen, dass wir sie lieben und ihnen dadurch Trost spenden. Hier ein paar Eindrücke davon, wie das aussah. Ein weiterer Auftrag findet sich beispielsweise auch in Römer 11, Vers 11. Sondern durch ihren Fall, also durch Israels Fall, ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wir als Christen sollen Juden zur Eifersucht reizen. Das klingt erstmal schwierig, muss ich sagen. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass wir sie so lieben, dass sie erspüren, welche Liebe wir in Jesus haben. Ja? Die Gnade, die Vergebung, die Gottesbeziehung, dass sie uns das abspüren. Wir sollen ihnen einfach ein Vorbild sein in der Liebe, wie wir ihnen begegnen. Gerade im Rahmen von Hilfseinsätzen nach Israel sind wir oft schon Menschen begegnet, die den Glauben an Gott verloren haben, ja, die beispielsweise Holocaust-Überlebende sind und die sagen, wo war Gott, als all das geschehen ist? Wenn das so zugelassen wurde, dann kann Gott einfach gar nicht da sein. Und dann finde ich es ein ganz besonderes Zeugnis, wenn wir als Deutsche ihnen dienen, sie lieben und ihnen sagen können, dein Gott ist auch mein Gott. Und das ist so. Wir haben den gleichen Gott. Und was das einfach schon bewegt hat. Wir sollen ihnen Gott wieder schmackhaft machen. Aber nicht durch Überheblichkeit irgendwie von oben herab, sondern indem wir sie lieben. Ganz demütig. Die Frage, die da jetzt eigentlich ja stehen bleibt, ist, wie lange geht praktisch Gott diesen Umweg eigentlich mit seinem Volk? Wir haben ja gesehen, wie sie sind verstockt, verschlossen. Nur ein geringer Teil hat Jesus schon als Messias erkannt. Und in Römer 11 findet sich dazu, denn ich will nicht, Brüder, dass ihr dieses Geheimnis, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei und ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Und wie ich schon gesagt habe, zum großen Teil momentan noch, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Hier steht's, ja, Verstockung ist Israel widerfahren zum Heil für die Nation. Und das geht so lange, bis praktisch aus den Nationen die Vollzahl der Christen hineingekommen ist, also Jesus erkannt hat. Hier geht es ganz praktisch um Mission und Evangelisation, um Bibelübersetzung, Dinge, in denen wir unterwegs sind. Ja, EE auf der Straße, die Jeskes, die gehen mit Wycliffe raus, die übersetzen Bibeln und das gehört alles da rein. Ja. Und dann geht es weiter. Dadurch wird dann Israel gerettet werden. Wenn wir nämlich einfach unserem biblischen Auftrag, den wir uns eben angeschaut haben, nachkommen. Wenn ich manchmal mit Leuten rede, dann fragen die manchmal, ob das Thema mit Israel denn nicht so entscheidend ist, ja, oder ob das eher so ein Randthema vielleicht ist. Und ich habe ganz stark das Gefühl, dass das halt echt also eines der zentralen Themen ist für Gott. Wenn wir uns beispielsweise Sacharja 2 anschauen, da steht da, denn wer euch, also wer das Volk Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Und der Augapfel, das ist ja schon sehr was Persönliches, was Intimes. Da lässt man ja auch nicht jeden irgendwie einen Fussel rausholen, da muss man sich schon vertrauen. Was sehr Schmerzempfindliches, ja. Und das vergleicht Gott mit Israel, mit dem Augapfel. Da einfach ein kleiner Einschub, wenn man sich das mal ganz genau anschaut. Und das ist mir halt persönlich schon so aufgegangen, dann finde ich es so krass, was es praktisch eigentlich für eine große Gnade ist von Gott, dass es uns praktisch nach dem Holocaust und nach dem Zweiten Weltkrieg als Deutsche und als Deutschland eigentlich überhaupt noch gibt und dass wir praktisch auch so gut dastehen heute, ja, dass wir eine Angela Merkel haben, die wirklich anerkannt ist, die Dinge bewegen kann, finde ich was sehr Bewegendes. Ja. Es ist einfach der Augapfel Gottes und den haben wir angefasst. Und dann möchte ich noch weitergehen in Joel 4. Da steht auch was sehr Interessantes. Denn sie in den Tagen und zu der Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde. Und ich glaube, das ist wirklich was wir jetzt gerade erleben. 1948 wurde der Staat Israel gegründet und ich sehe da wirklich so eine Zeitenwende, die da einschlägt. Dann will ich alle Nationen zusammenbringen und ich werde dort wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel mit ihnen ins Gericht gehen, weil sie es unter die Nationen zerstreut und mein Land unter sich geteilt haben. Wir sehen, hier geht's Gott um zwei Sachen. Es geht einerseits Gott um das Volk. Wie sind die Nationen mit dem Volk, mit den Leuten umgegangen? Ja, auch wir Christen sind damit eingeschlossen. Und wie sind wir mit dem Land umgegangen? Ja. Und ich glaube, hier spielen echt so ein paar Fragen rein, wie verhalten sich unsere Politiker gegenüber Israel? Oder wie stimmt Deutschland ab, wenn bei der UNO-Resolution zum Thema Israel entschieden werden? Wie positionieren wir uns als Deutschland? Ich glaube, hier ist echt so eine Andeutung gemacht, dass es einfach Gott ein ganz starkes Anliegen ist. Aber ich will heute Morgen auch gar nicht zu sehr in die Politik abdriften, ja. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Worum es mir einfach geht, ist, wir als Christen aus den Heidennationen liegen der Gott wirklich am Herzen, ja. Er liebt uns, er ist ein treuer Gott. Und ich glaube, ganz entscheidend an dieser Stelle ist einfach, wie ordnen wir uns als Christen in Gottes Heilsplan an der richtigen Stelle ein? Ja. Einfach hier uns richtig einzuordnen. Und wenn wir nochmal im Bild von Römer 10 bleiben, dann nochmal uns den Ölbaum anschauen, dann glaube ich einfach, dass wir als Gemeinde, wir sind nicht die Wurzel des Ölbaums, ja. Und wir sind auch schon gar nicht der Ölbaum alleine. Ja, also wir, die christliche Gemeinde, ist nicht der Ölbaum, sondern wir sind Äste, die in den Ölbaum eingepropft sind. Und wie ich schon gesagt habe, mir geht es nicht darum, da jetzt eine politische Agenda abzuleiten. Ja. Und auch gar nicht darum, jetzt irgendwie eine völlig vereinfachte Lösung für den Nahostkonflikt zu präsentieren. Das ist einfach ein komplexes Thema und da muss man sich intensiv mit auseinandersetzen. Da gibt es keine irgendwie so eine komplexitätsreduzierende Lösung, gar nicht. Ja. Was mir einfach ein Anliegen ist, ist, wenn wir uns die Geschichte, die Geschehnisse in Israel anschauen, seit der Staatsgründung 48, aber auch schon davor, dass wir die Dinge, die dort geschehen, einfach einordnen, ja, als Meilensteine, die Gott in der Heilsgeschichte mit seinem Volk geht. Und das ist auch schon der letzte Punkt, den ich mit euch heute Morgen anschauen will: Gottes Treue. 2017 ist ja ein großes Jubiläumsjahr. Wir feiern ja 500 Jahre Revolution Martin Luthers. Und es ist ja ist uns so wichtig, dass wir sogar den Reformationstag wieder als Feiertag bekommen. Ja? Wirklich Hut ab. Interessant finde ich, dass auch für Israel 2017 ein Jahr der Jubiläen ist, also gehäuft mehrfach. Finde ich sehr spannend. Da will ich euch einfach mal kurz mit hineinnehmen, ein paar kurze Überschriften. Israel feiert dieses Jahr zum Beispiel den 120. Jahrestag des ersten Zionistenkongresses in Basel. Und der Theodor Herzl, wir haben hier ein Foto von ihm, ich habe leider kein Farbfoto gefunden, der hatte die Vision, einen jüdischen Staat zu gründen. Und das erschien damals wirklich fernab von jeglicher Realität. Und trotzdem ist seine Vision knapp oder ungefähr 50 Jahre später in Erfüllung gegangen. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Wir feiern dieses Jahr, oder Israel feiert dieses Jahr den 100. Jahrestag der Balfour-Erklärung vom November 1917, wo die Wiederherstellung der jüdischen Heimstätte, der jüdischen nationalen Heimstätte im Land Israel beschrieben ist und Großbritannien das unterstützt. Großbritannien hatte wenige Tage vorher während dem Ersten Weltkrieg von den Osmanen die Eroberung in Palästina begonnen und die zogen auch im Dezember, also knapp kurz darauf, praktisch in Jerusalem ein. Israel feiert 2017 auch den 70. Jahrestag der Teilungsresolution 181 von der UNO, das war auch im November 1947, die praktisch die Grundlage, den Weg für die Ausrufung des Staates Israels 1948 legte. Direkt nach der Ausrufung, nach der Gründung, wurde Israel auch von 7 arabischen Armeen gleichzeitig angegriffen und ich glaube, es ist wirklich ein Wunder Gottes, dass die das überlebt haben. Und Israel, das ist mein letzter Punkt, feiert dieses Jahr auch den 50. Jahrestag vom wiedervereinigten Jerusalem. Es war der Sechstagekrieg, der dauerte wirklich nur 6 Tage. Israel erlangte da die Herrschaft über Judäa, Samaria, das, was als das Westjordanland bezeichnet wird, und die Golanhöhen. Und in diesem Krieg wurde auch Jerusalem wiedervereint, 1967. Also seit ungefähr 2000 Jahren erlangten praktisch die Juden wieder zum ersten Mal Souveränität über Jerusalem und haben seitdem auch wieder Zugang zur Klagemauer. Und wenn ich mir diese vielen Jubiläen anschaue, ja, das klingt jetzt auch wieder nach Politik, wie gesagt, ist nicht mein Spezialgebiet. Ich sehe da einfach, wenn ich mir das anschaue, ein Zeichen Gottes für seine Treue und sein Wirken durch die Geschichte durch. Ja, darum geht es mir heute Morgen. Das ist mein Anliegen. Gott stellt sich treu zu seinem erwählten Volk. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir als Christen oder als Gemeinde von einem treuen Gott ausgehen. Ja, und das wünschen wir uns und das ist ja auch unser Glaube, das ist unsere Erwartungshaltung. Denn es ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass wir natürlich auch sehen, dass diese Treue Gottes natürlich auch für Israel gilt. Wie sonst können wir uns so sicher sein, dass er auch uns treu ist, wenn er den ewigen Bund, den er in aufgerichtet hat, wenn er dem nicht mehr treu sein sollte? Die Prophezeiungen in Bezug auf Israel, die ziehen sich ja durch die ganze Bibel. Ja? Und die Wiederherstellung von Israel, die wird vielfach im Alten Testament beschrieben. Und wenn wir uns das Neue Testament ansehen, dann sehe ich da an keiner Stelle, dass diese Versprechungen außer Kraft gesetzt werden oder dass die anders gedeutet werden müssen. ich sehe einfach nur, also beispielsweise, dass die noch zu dieser Neubedeutung, zum Beispiel, dass es nur darum geht, dass Israel geistlich wiederhergestellt werden soll. Sie sollen praktisch Jesus erkennen, aber dass es mit dem Land einfach nichts mehr auf sich zu tun hat. Ich sage einfach heute Morgen, Gott sammelt das irdische Volk Israel auch in das irdische verheißene Land. Da glaube ich fest dran. Zum Schluss nochmal, wir haben uns praktisch heute Morgen angeschaut, das Ziel der Geschichte, das ist ja erreicht, wenn das Evangelium die ganze Menschheit erreicht hat. Und preis den Herrn, dass wir Outreach auf der Straße machen, dass wir Missionare aussenden. Super wichtig, super Sache. Und ich glaube, das Ziel der Kirche, das ist erreicht, wenn sie praktisch von die von Gott bestimmte Vollzahl erreicht hat, wie wir es uns angeschaut haben. Und wenn sie dann als reine Braut auf Jesus ausgerichtet ist, durch seine Gnade, ja. Er gibt uns Gnade, er erlöst uns von unseren Sünden. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann kann ich dich nur ermutigen, sprich einen aus deiner Nachbarschaft im Saal an. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass du einen triffst, der das schon erlebt hat. Lass es nicht an dir vorüberziehen. Und das Ziel Israels, das ist erreicht, wenn es umfassend geistlich und auch national wiederhergestellt ist. Und diese Stränge, die laufen praktisch parallel nebeneinander ab. Und Gott führt sie zum gemeinsamen Ziel. Und dieses gemeinsame Ziel, das ist die Wiederkunft Jesu. Das ist das, was wir alle erwarten. Dass Jesus wiederkommt und dass er das Werk der Erlösung und der Wiederherstellung abschließt, vollendet. Wie es in Offenbarung 21, Vers 5 steht, siehe, ich mache alles neu. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir, wenn wir so in die Bibel reinschauen, dass wir wirklich von vorne bis hinten sehen, wie du mit deinem Volk Israel wirkst. Danke, dass wir sehen, wie du dich treu zu ihnen stellst und dass es deine Herzensangelegenheit ist, aber dass es auch wirklich deine tiefste Eigenschaft in dir drin ist, dass du so ein treuer Gott bist, Herr. Und wir verlassen uns da drauf und so wollen wir das auch annehmen, was du geschrieben hast im Alten Testament, was da steht. Danke, dass wir uns da einordnen dürfen, Herr. Du hast uns berufen, du hast uns Aufgaben gegeben, Herr. Vielleicht klingt das jetzt für manche heute Morgen wirklich groß und nicht jeder von uns kann nach Israel fliegen und dort Dinge tun, aber Herr, es geht uns wirklich darum, dass wir einfach Israel in unserem Herzen haben, dass wir das Volk Israel lieben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns, jedem von uns zeigst, wo da vielleicht für uns eine Aufgabe liegt, vielleicht auch nicht, oder wo es einfach dran ist, im Gebet dran zu bleiben. Danke für deine Gnade, dass du so vieles offenbart hast in der Bibel, was da geschrieben steht und dass wir da so viel lesen dürfen. Danke, dass wir dich in deiner Gnade kennenlernen durften.